Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste, dem Podcast von Studierende für Studierende. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, das immer mehr Menschen bewegt, Veganismus. Wir haben die wunderbare Gelegenheit, mit Isa zu sprechen, die uns aus erster Hand erzählt, wie das Leben als Veganerin aussieht, welche Herausforderungen und Vorteile es mit sich bringt und wie man als Student oder Studentin auch mit wenig Zeit und Budget eine pflanzliche Ernährung umsetzen kann. Wir werden nicht nur über Ernährung sprechen, sondern auch über Tierwohl, Klimaschutz, gesundheitliche Aspekte, Ersatzprodukte und Alternativen sowie gesellschaftliche Entwicklung rund um das Thema Veganismus. Ob du selbst überlegst, vegan zu werden, neugierig auf Alternativen bist oder mehr über die gesellschaftlichen Wandel erfahren möchtest, diese Folge liefert dir spannende Einblicke und praxisnahe Tipps. Also bleibt dran, schnappt euch einen Snack und lasst uns loslegen. Hallo Isa.
Hi Ben, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Wer bist du und was machst du gerade?
Ich bin Isabel, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Medizin in München und bin jetzt im dritten Semester. Und genau, ich bin jetzt praktisch seit 5 Jahren schon vegan, also seitdem ich 15 Jahre alt bin. Und genau.
Wie bist du denn damals auf den Veganismus gekommen?
Tatsächlich habe ich als Teenager ziemlich viel Fleisch gegessen erstmal. Und dann habe ich so einen Trend auf Instagram gesehen, der hieß Meatless Monday. Und dann habe ich praktisch angefangen, überhaupt mal an einem Tag in der Woche kein Fleisch zu essen, was dann schon eine Umstellung war, aber auf jeden Fall machbar. Und dann hat tatsächlich mein Bruder damit angefangen. Der hat einfach mal eine Woche von jetzt auf gleich vegan gelebt. Und das fand ich dann eigentlich ganz cool bei ihm. Dann habe ich mich ein bisschen darüber informiert, was so die Auswirkungen sind und die positiven Effekte. Und dann habe ich auch mal eine Woche vegan gelebt und dann fand ich es eigentlich so gut, dass ich einfach gleich vegan geblieben bin tatsächlich.
Okay, also war es bei dir eher mehr so ein Prozess, dass du nicht direkt alles von Anfang an, also du hast erst einen Tag gemacht und dann mehrere, oder?
Ja, genau. Ich habe schon mich umgestellt über eine Zeit.
Okay, war das am Anfang schwierig für dich? Also
ja, ich muss schon sagen, dass es schwer war, vor allem, weil ich so ohne Vorerfahrung in das Thema eingestiegen bin und ich dann auf einmal praktisch vegan war und mich dann erstmal orientieren musste, okay, was gibt's jetzt noch für Alternativen, was kann ich jetzt nicht mehr essen und was könnte ich stattdessen essen, und vor allem musste ich dann auch auf einmal selber anfangen zu kochen, weil natürlich meine Eltern nicht vegan waren und meine Mutter dann automatisch halt nicht vegan kochen konnte, und deswegen war das dann schon, ja, also hat schon ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte.
Also ein deutlich größerer Aufwand auch.
Ja, am Anfang zumindest schon.
Was motiviert dich heutzutage oder auch früher vegan zu leben?
Also mein Hauptgrund ist tatsächlich, es überrascht auch die meisten, der Umweltaspekt und ja, vor allem der Klimaaspekt, dass es eben sehr viele verschiedene positive Auswirkungen darauf hat. Aber natürlich ist mir das Tierwohl auch wichtig. Also das ist dann eigentlich schon mein zweitwichtigster Grund. Und genau, mittlerweile ist es auch was Gesundheitliches. Also ich merke einfach, dass ich viel gesünder lebe, seitdem ich vegan bin.
Dann wollen wir ja gleich mal bei deinem Hauptgrund bleiben. Thema Klimaschutz. Welche Auswirkungen hat tierische Ernährung auf die Klima und unsere Umwelt?
Tatsächlich ganz viele verschiedene negative Auswirkungen. Zum einen wäre da der hohe Wasserverbrauch, den es benötigt, um Fleisch zu produzieren, zum einen um die Pflanzen zu bewässern, aber auch die Tiere, also die Futterpflanzen für die Tiere vor allem zu bewässern, aber auch die Tiere, die selber viel Wasser trinken natürlich, die Kühe und alle anderen Tiere auch. Und tatsächlich, wenn man vegan lebt, dann spart man im Vergleich zu einer Person, die eine omnivore Ernährung hat, also praktisch die, was man sagen würde, normale Ernährung, wo man alle tierischen Produkte auch isst, spart man ungefähr 4.100 Liter Wasser pro Tag ein.
Das ist ganz schön viel.
Pro Tag, ja, will ich nochmal betonen. Und dadurch verbraucht man praktisch nur noch ungefähr 700 Liter pro Tag. Und dann, wenn man dieses Argument bringt, dann hört man oft das Gegenargument, ja, aber zum Beispiel so eine Avocado isst du ja auch und die benötigt auch total viel Wasser im Anbau. Aber wenn man jetzt sich die konkreten Zahlen anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass 1 Kilogramm Rindfleisch 15.400 Liter Wasser in der Produktion benötigt. Und wenn man dann die Avocado vergleicht, ist die nur bei 1500 Liter Wasser, was tatsächlich für ein pflanzliches Nahrungsmittel immer noch recht hoch ist, aber nur ein Zehntel von einem Kilo Rindfleisch zum Beispiel. Und wenn man jetzt ein pflanzenbasiertes, proteinhaltiges Nahrungsmittel vergleicht, zum Beispiel Tofu, dann wäre man nur bei 2000 Liter Wasser im Vergleich zu 15.400 Liter Wasser bei Rindfleisch. Ein großer Punkt, was das Klima angeht, sind natürlich auch Treibhausgase. Und da fand ich es tatsächlich auch erschreckend, festzustellen, dass 26% der weltweiten Treibhausgase durch die Lebensmittelproduktion entstehen, was natürlich schlecht ist, weil wir natürlich alle Lebensmittel brauchen und nicht darauf verzichten können. Und dadurch, dass es eben so ein hoher Anteil ist, würde allein schon unser CO2-Budget, das wir noch übrig haben, bis 2100 allein durch die Lebensmittelproduktion aufgebraucht sein. Das heißt, man muss auf jeden Fall da was ändern, wie sich die Population auf der Erde ernährt. Und da kann man dann die verschiedenen Lebensmittel vergleichen, wie viel CO2-Äquivalente sie pro Kilo verbrauchen. Und das macht man mit sogenannten Lebenszyklusanalysen. Und da werden eben alle Emissionen eines Nahrungsmittels, also von Herstellung über Transport, Verpackung, Verwendung und Recycling mit einberechnet. Und da kommt man eben auf das Ergebnis, dass tatsächlich Rindfleisch am allerschlechtesten ist für die Umwelt, mit circa 71 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm Rindfleisch. Natürlich variiert der Wert dann auch noch, je nachdem, wie die Tiere gehalten werden und wie lange die Tiere leben und ob sie auch zusätzlich für die Milchproduktion verwendet werden, weil sich dann natürlich die Äquivalente nochmal auf die Nahrungsmittel wie Milch und Käse aufteilt. Aber es ist auf jeden Fall mit Abstand am größten und dahinter würde dann Lammfleisch folgen mit 40 Kilogramm CO2-Äquivalente. Und wenn man jetzt wieder den Vergleich zieht zu pflanzenbasierten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Tofu, der braucht nur 3,2 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Tofu. Das
ist ein Bruchteil. Also.
Und zum Beispiel Kartoffeln nur ein halbes Kilo CO2. Und wenn man die schlechteste Pflanze nimmt, die braucht 4,5 Kilo CO2. Die schlechteste eiweißreiche Pflanze tatsächlich. Und wenn man dann natürlich noch die Nährstoffrechnung, also nach Kalorien- oder Proteingehalt mit einberechnet, was man natürlich sollte, dann gibt es aber tatsächlich auch keine nennenswerte Veränderung. Also Rindfleisch ist immer noch am schlechtesten und genau, selbst wenn man lokal einkauft, ist es tatsächlich so, dass es auch keine großen Auswirkungen auf die Emissionen hat, da die größten Emissionen tatsächlich beim lokalen Transport entstehen mit Lastwagen, weil der Transport mit großen Tankern, wo halt viele Lebensmittel transportiert werden können, der ist tatsächlich ziemlich effizient und es entstehen tatsächlich nur
Emissionen im kurzen.
Der größte Anteil entsteht auf der lokalen Strecke. Und dann komme ich auch gerne wieder auf meinen Vergleich mit der Avocado zurück, die natürlich aus der Ferne kommt, weil sie in Südamerika angebaut wird. Und dem Rindfleisch, das man jetzt vielleicht, wenn man darauf achtet, auch regional kaufen kann, dann merkt man tatsächlich, dass die Avocado, obwohl sie über den ganzen Ozean bis zu uns transportiert werden muss, nur 2,5 Kilogramm CO2 im Transport ausstößt, während es bei Rindfleisch aus lokalen Gebrauch bei 18 Kilogramm CO2 pro Kilo sind, was ich dann auch tatsächlich ziemlich erstaunlich fand.
Zum Thema Umwelt. Bei den Flächen hört man ja immer, dass so viel Regenwald wegen Sojabohnen abgeholzt wird. Wie ist da so die Lage aktuell?
Ja, das hört man tatsächlich ziemlich oft, auch als Veganer. Aber tatsächlich ist es so, dass das Soja, was richtig ist, meistens im Regenwald, meistens in Brasilien angebaut wird, wofür der Regenwald dann abgeholzt wird oder abgebrannt wird. Dass dieses Soja tatsächlich nur zu 19% von Menschen gegessen wird, zum Beispiel durch vegane Ersatzprodukte, und aber zu 77% für die Fütterung der Tiere zuständig ist. Da so ein hoher Fleischkonsum, den wir mittlerweile auf der Welt haben, nur durch den exzessiven Anbau von Futterpflanzen eigentlich möglich ist. Und auch beim Getreide ist es so, dass 48% nur der Mensch selber isst und 41% an die Tiere verfüttert werden. Jetzt könnte man meinen, dass natürlich wieder das Fleisch höhere Nährwerte hat und dass es deswegen auch gerechtfertigt ist, dass es so viel mehr Fläche beim Anbau benötigt. Aber tatsächlich wird 77% der landwirtschaftlich genutzten Fläche für tierische Produkte verwendet. Aber diese tierischen Produkte decken nur 18% des Kalorienbedarfs, den die weltweite Population hat, was halt auf eine sehr große Ineffizienz des Anbaus hinweist. Und wenn man jetzt annehmen würde, dass die ganze Welt sich vegan ernähren würde, dann würden automatisch, oder nicht automatisch, aber halt mit der Zeit etwa 3 Milliarden Hektar Land würde frei werden, was man dann gewinnen würde und wieder, wo man wieder Wälder anbauen könnte, Wiesen, Ökosysteme, wo wieder CO2 eingespart werden würde. Und durch diesen Landgewinn würde man dann tatsächlich jährlich 800 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre zurückholen. Und um das ein bisschen zu vergleichen, die Zahl, also der jährliche Ausstoß, den wir weltweit haben, liegt bei 50 Milliarden Tonnen CO2.
Es ist ja jetzt nicht realistisch, dass jeder von einem Tag auf den anderen vegan wird. Aber wenn man das jetzt als Einzelperson macht, wie viel Auswirkungen hat das dann ungefähr so auf die Erde?
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, dass ein Veganer im Jahr circa 3000 Quadratmeter Landfläche einspart, was jetzt nicht riesig ist, aber immerhin. Und tatsächlich spart man auch pro Jahr 1040 Kilogramm CO2 ein, was schon eine große Menge ist. Und am erstaunlichsten finde ich es tatsächlich wieder beim Wasser, dass man im Jahr 200.000 Liter Wasser einspart. Und ja, allein deswegen, das zeigt schon, dass auch eine Einzelperson Unterschiede macht, auch abgesehen mal vom Tierwohl, wie viele Tiere man pro Jahr rettet, was bis zu 150 Tiere sein kann, die man als Einzelperson schon pro Jahr rettet. Deswegen, ja, macht es auch schon den Unterschied, wenn man sich selber umstellt.
Jetzt viel um den Umstieg quasi zum Veganer. Wie sind da so die Ersatzstoffe und Alternativen bei dir?
Ich muss sagen, dass ich gar nicht so mega viele von diesen klassischen Ersatzprodukten nutze, zum Beispiel jetzt ein veganes Schnitzel oder ein veganes Rührei oder so, oder ja, was es alles sonst noch so gibt, veganen Lachs, es gibt ja mittlerweile alles. Das ist eher sowas, was ich mir mal gönne, so zu bestimmten Anlässen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden mal grille oder so, dass ich halt auch irgendwie was hab, was ich auf den Grill legen kann. Genau, aber diese hochverarbeiteten pflanzlichen Lebensmittel nutze ich gar nicht so viele. Aber was ich viel nutze, ist zum Beispiel Milchalternativen, weil ich einfach ja sehr viel davon konsumiere. Also ich nutze verschiedene, zum Beispiel Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, davon viel.
Tendenziell ist das ja nicht eine Alternative jetzt unbedingt, ja, sondern es ist ein anderes Produkt, das ja die gleiche Wirkung quasi hat.
Ja, stimmt.
Zum Beispiel, ich benutze relativ viele Ersatzprodukte auch, obwohl ich eigentlich omnivor mich ernähre. Einfach aus dem Aspekt, dass es manchmal, wenn nicht nötig ist bei mir, dass ich den Unterschied auch bei manchen veganen Produkten auch gar nicht mehr merke. Und dann denke ich mir, ist es das jetzt wirklich noch wert, irgendwie ein Tierleiden zu sehen oder die Umwelt dafür zu verschändeln, wenn jetzt eigentlich der Aspekt von mir, dass ich mich wohlfühle an meinem Essen, jetzt gar nicht mehr so krass der Unterschied da einfach vorhanden ist.
Ja, ist ein guter Punkt. Also man muss schon sagen, die haben sich schon gut weiterentwickelt, die Ersatzprodukte. Also das ist schon sehr realistisch teilweise, was man da mittlerweile essen kann.
Jetzt als Beispiel zu bringen, zum Beispiel so Burger Patties finde ich heutzutage sehr krass. Also da gibt es eigentlich keine Unterschiede, oder du hast beim Grillen gesagt, also ja. Da gibt es eigentlich schon sehr viele Alternativen. Ist natürlich irgendwie auch alles eher mehr Richtung Fleisch.
Ja.
Ich hatte schon Alternativen, vegane Alternativen, die jetzt auch nicht so optimal waren.
Das stimmt.
Zum Beispiel mache ich mir dann auch manchmal so selber vegane Alternativen, zum Beispiel veganes Rührei, dann mit veganem Joghurt und das ist quasi so Räuchersalz, das man da noch drauf tut, und das dann wirklich, das schmeckt fast 1:1 wie normales Rührei. Oder es gibt ja auch ganz viele Alternativen, zum Beispiel für Parmesan, Hefeflocken, und da findet man immer irgendwelche anderen Kniffe und Taktiken, um herkömmliche Produkte irgendwie nah ans Original heranzuführen, ohne jetzt tierische Produkte zu verwenden.
Ja, da muss ich dir recht geben. Und ich muss auch sagen, das vegane Rührei, das du mal gemacht hast, das durfte ich ja auch probieren. Das hat mir auch sehr gut geschmeckt, tatsächlich.
Jetzt stellt sich natürlich irgendwie so die Frage, warum denn vegane Ersatzprodukte irgendwie ganz nah immer an die herkömmlichen Produkte rangeführt werden müssen?
Ja, eine weitere sehr gute Frage, die auch oft diskutiert wird. Das hat tatsächlich den Grund, dass die meisten Leute, die vegetarisch oder vegan werden, das nicht machen, weil ihnen das Fleisch nicht schmeckt. Also da gibt es, glaube ich, nur einen sehr geringen Anteil an Leuten, die das aus diesen Gründen machen. Sondern man hat ja meistens andere Gründe, die wir ja auch jetzt schon ausführlich diskutiert haben. Und man möchte ja deswegen trotzdem, nur weil man jetzt zum Beispiel auf die Tiere achtet, jetzt nicht unbedingt den Geschmack, der ja an sich nichts Schlechtes ist, vermissen. Und wenn es einem dadurch leichter fällt, auf Fleisch zu verzichten, dann sollte man auf jeden Fall zu diesen Ersatzprodukten greifen.
Vegane Ernährung keine nennenswerten Vorteile für die Gesundheit bieten. Wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, das Argument ist immer, dass einem Nährstoffe fehlen, weil die natürlich mit tierischen Produkten zugegebenermaßen sehr einfach aufgenommen werden. Zum Beispiel hat Fleisch fast alle Nährstoffe, die man braucht, außer Vitamin C. Und bei pflanzlichen Produkten ist es nicht ganz so einfach. Und zum Beispiel ein Vitamin, was einem komplett in der veganen Ernährung fehlt, ist Vitamin B12. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man das supplementiert. Und auch andere Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin D, sind schon vorhanden in pflanzlichen Produkten. Aber da muss man schon sehr genau diese Produkte dann essen. Also darauf sollte man auf jeden Fall auch achten. Und ja, ich zum Beispiel nehme da einfach so ein Supplement, das ist einfach eine Zusammensetzung, was für Veganer gemacht ist. Da ist auch Eisen mit drin, was auch häufig niedrig sein kann. Und genau, dadurch kann man da eigentlich ziemlich gut drauf achten. Und zum Thema ungesunde Ernährung ist tatsächlich die vegane Ernährung schon gesünder als die omnivore Ernährung, weil es einfach das Krankheitsrisiko von verschiedenen Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Darmkrebse oder Bluthochdruck, dieses Risiko wird einfach gesenkt, weil man weniger Cholesterin unter anderem zu sich nimmt. Und was zum Beispiel die WHO empfiehlt, ist, dass man pro Tag nur 23 Gramm Fleisch essen sollte. Das wäre gesund. Also das wäre dann zum Beispiel ein kleines Steak pro Woche, könnte man essen. Dann hätte man kein erhöhtes Risiko für diese Krankheiten, wo auch zum Beispiel Schlaganfälle auch dazu zählen.
In welchen Produkten wäre jetzt so viel Cholesterin?
Viel Cholesterin ist vor allem in rotem Fleisch, muss man sagen. Also das ist das Ungesündere. Also wenn man Fleisch isst, dann sollte man vielleicht Hühnchenfleisch essen, weil es gesünder ist. Und tatsächlich haben auch Milch und Eier ziemlich viel Cholesterin, weshalb man auch nicht so viel davon essen sollte. Und am schlimmsten ist tatsächlich verarbeitetes Fleisch. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Hotdog reinhaut, dann erhöht praktisch je 50 Gramm, die man pro Tag davon isst, um 18% das Darmkrebsrisiko. Oh. Und das wird mittlerweile sogar auf die gleiche krebserregende Ebene gestellt wie Rauchen oder Asbest.
Also verarbeitetes Fleisch ist quasi...
Ja, ist eigentlich das Schlechteste für die Gesundheit.
Okay. Jetzt haben wir viele Nachteile vom Omnivoren Ernährung gehört. Wie hat die vegane Ernährung direkte Vorteile auf einen?
Zum einen, was ich auch selber tatsächlich merke, ist, dass man sein eigenes Körpergewicht einfacher regulieren kann. Erstmal der offensichtliche Punkt ist natürlich, dass man, ja, okay, nicht unbedingt, aber zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich dadurch halt auch weniger ungesunde Sachen esse, weil die meistens jetzt nicht direkt vegan sind, zum Beispiel Kuchen oder ähnliches. Und was aber der größere Punkt ist, dass vegane Lebensmittel meistens kalorienärmer sind, aber ballaststoffreicher, weshalb dann während dem Essen das Sättigungsgefühl schneller eintritt und ja, man eben deswegen nicht so einen hohen Kalorien, eine hohe Kalorieneinnahme hat, wie wenn man jetzt zum Beispiel viel gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, die zum Beispiel in Milch und Eiern vorkommen. Und das ist dann auch automatisch, diese ballaststoffreiche Ernährung vor allem ist automatisch auch besser für die Verdauungsgesundheit. Wie gesagt, es senkt auch das Risiko von Darmkrebs und zudem reduziert es auch entzündliche Prozesse im Körper. Man hat eine bessere Hautgesundheit, was ich auch bei mir bemerkt habe, als ich mich umgestellt habe, weil ich hatte früher sehr schlechte Haut und ich weiß natürlich jetzt nicht direkt, ob es auf die vegane Ernährung zurückzuführen ist, aber ja, meine Haut ist auf jeden Fall seitdem besser geworden und man hat auch eine bessere Blutzuckerregulation und das Risiko für Diabetes wird auch gesenkt.
Siehst du Unterschiede zwischen einer ausgewogenen veganen Ernährung und so Fastfood-Veganismus?
Ja, auf jeden Fall. Also die ausgewogene Ernährung ist natürlich in gesundheitlichen Aspekten der Fastfood-Ernährung, wie man sie bezeichnen kann, sehr weit voraus. Es gibt ja mittlerweile auch bei Burger King, McDonald's vegane Alternativen, wie zum Beispiel vegane Chicken Nuggets oder ein veganer Wrap, was dann natürlich auch viele ungesunde gesättigte Fettsäuren enthält, weil es oft auch einfach frittiert ist natürlich oder einfach ja ziemlich hoch verarbeitet. In dem veganen Wrap ist zum Beispiel veganer Käse drinnen, was tatsächlich eines der ungesündesten Lebensmittel ist, die man überhaupt essen kann. Also ich glaube auf Platz 7 der ungesündesten Lebensmittel. Deswegen esse ich zum Beispiel überhaupt keinen künstlichen veganen Käse. Und genau, ja, vor allem hat man beim Fastfood halt auch überhaupt keine Kontrolle, welche Sachen drin sind. Die werden ja einfach von anderen Personen hergestellt und man isst es dann halt einfach so. Also man kann es nicht selber regulieren, was man davon essen will.
Aber das ist bei Fastfood generell so.
Das stimmt.
Wie sieht deine Ernährung jetzt im Alltag aus? Weil viele sagen ja, dass zum Beispiel bei Sportlern, denen einfach bei der veganen Ernährung die Proteine fehlen.
Ja, auch ein weiteres Argument, was man sehr oft entgegengeworfen bekommt. Da wird dann auch oft auf die sogenannte biologische Wertigkeit Bezug genommen, was ein Maß für ein Protein ist, wie gut praktisch das Nahrungseiweiß in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Und dafür wird als Referenzwert das normale Hühnerei genommen. Das wird dann, hat dann die biologische Wertigkeit 100. Und wenn Produkte eine höhere biologische Wertigkeit haben, dann kann das Protein eben noch besser verwendet werden. Das ist zum Beispiel beim Molkenprotein so. Das hat die höchste biologische Wertigkeit mit 106. Und ja, andersrum, wenn es halt niedriger ist, dann kann es nicht ganz so gut aufgenommen werden. Wobei es da auch pflanzliche Lebensmittel gibt, die relativ gut abschneiden. Zum Beispiel Sojaprotein mit einer biologischen Wertigkeit von 85 oder Quinoa und Reis mit etwa 83. Und ja, dann geht es immer weiter runter. Zum Beispiel Hafer ist dann nur noch bei 60. Und ja, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass man als Veganer sich dann nicht nur auf eine Proteinquelle konzentrieren sollte, sondern halt über den Tag verteilt verschiedene Proteinquellen zu sich nehmen sollte, damit man dann auch auf diese volle biologische Wertigkeit kommt und alle essentiellen Aminosäuren praktisch trotzdem mit der Nahrung aufnimmt. Und sobald man da eben mehrere Quellen kombiniert, kommt man dann auch schon eigentlich ziemlich gut auf seine biologische Wertigkeit.
Das heißt, die gleichen sich dann irgendwie über den Tag verteilt dann irgendwie aus?
Ja, genau, die ergänzen sich praktisch.
Okay. Jetzt, um so eine Vorstellung zu bekommen, wie so eine ausgewogene Ernährung als Veganer aussehen kann, magst du uns einmal so quasi das vorstellen, was du so am Tag isst?
Ja, kann ich gerne machen. Also bei mir startet es zum Frühstück meistens mit einem Müsli, aber nicht im klassischen Sinne, dass man jetzt nur Cornflakes mit Milch isst, sondern das ist bei mir meistens ein Mix aus Haferflocken, Sojaflocken, Leinsamen und Nüssen, die alle gut für die Proteine sind. Zum Beispiel haben die Sojaflocken, die ich kaufe, 41 Gramm Eiweiß und nur 19 Gramm und sogar 19 Gramm Ballaststoffe und nur 3 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm, was ja schon beträchtlich ist. Und die Leinsamen und die Nüsse haben zum Beispiel auch viele ungesättigte Fettsäuren, die sehr gesund sind. Und dann mache ich auch immer noch verschiedenes Obst rein für Vitamine und weitere Ballaststoffe. Und natürlich auch eine vegane Milch. Meistens ist es Hafermilch und da achte ich auch noch drauf, dass es eine Hafermilch ist, die kein Sonnenblumenöl enthält, weil es auch wieder ein ungesünderes Fett ist. Da ist ein sehr viele Omega-6-Fettsäuren hat und nur sehr wenige Omega-3-Fettsäuren, die dann die gesünderen sind. Aber da gibt es mittlerweile auch ziemlich viele Milchalternative ohne Sonnenblumenöl. Genau. Zum Mittagessen ist es eigentlich immer recht unterschiedlich, was ich esse, aber meistens ist es irgendeine Art von Kohlenhydratquelle, zum Beispiel Reis oder Nudeln. Die gibt es ja auch in proteinreichen Varianten wie Linsennudeln oder bei Reis ist zum Beispiel brauner Reis oder Wildreis, hat mehr Protein und auch wieder mehr Ballaststoffe. Deswegen versuche ich da aber auch ziemlich unterschiedlich zu essen. Und dann gibt es immer viel verschiedene Gemüsesorten dazu, die mir dann noch weitere Vitamine und Mineralien liefern. Und natürlich wieder die Ballaststoffe. und dann mache ich auch immer noch irgendeine Proteinquelle, muss natürlich auch noch auf den Teller. Das ist bei mir meistens Tofu, einfach weil es recht billig ist und mir halt ziemlich gut schmeckt. Aber was ich auch sehr oft esse, sind zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen, Erbsen oder Bohnen. Und ja, Sojaschnetzel mag ich tatsächlich auch ziemlich gerne. Es hat auch einen sehr hohen Proteingehalt auf 100 Gramm gerechnet.
Tofu ist natürlich auch sehr universell einsetzbar.
Das stimmt, einfach. Ja. Kann man viel damit machen.
Nicht praktisch.
Ja, das stimmt. Genau, und ja, beim Abendessen ist es dann je nachdem, worauf ich Lust habe. Manchmal ist es einfach nur Vollkornbrot mit irgendeinem veganen Aufstrich, den ich dann auch meistens selber gemacht habe, und Räuchertofu oder irgendwie Gurke und Tomate oder auch manchmal Erdnussmus, was dann wieder eine weitere Proteinquelle ist. Oder häufig esse ich auch einfach zum Beispiel, wenn ich an dem Tag trainiert habe, dann mag ich sehr gerne einfach ein veganes Joghurt zu essen, und da tue ich mir dann immer noch mein veganes Proteinpulver rein. Das ist auf Basis von Reisprotein, und das mag ich eigentlich echt gerne, und dann häufig noch mit Kakaopulver, was halt viele Antioxidantien hat, und ja, irgendwie nochmal Banane oder so für den Geschmack.
Gibt's bei dir so ein Cheatmeal, also veganes Cheatmeal, das du dir gerne machst?
Ja, es gibt schon Cheatmeals. Also zum Beispiel letztens war ich zu Hause und meine Mom kauft immer sehr viele vegane Fertigprodukte ein, die tiefgekühlt sind. Und dann hat sie eine vegane Pizza gekauft. Und dann habe ich tatsächlich diese vegane Thunfischpizza.
War die gut?
Die war gut, ja.
Ja, sehr schön.
Also hat mir geschmeckt auf jeden Fall. Ja.
Genau, jetzt bist du schon bei deiner Mom. Du hast ja vorhin gemeint, dass dein Umfeld quasi keine vegane Ernährung hat. Wie haben die damals so reagiert, als du dann gesagt hast, jetzt ich bin vegan?
Ja, die waren, glaube ich, nicht so begeistert tatsächlich. Also ja, meine Mutter, für die war es halt einfach schwierig, weil sie nichts mehr für mich kochen konnte praktisch, oder sie musste halt auch versuchen, sich umzustellen. Das hat sie immer noch mittlerweile nur halbwegs geschafft. und ja, zum Beispiel meine Großeltern, die waren natürlich darüber auch nicht so offen am Anfang. Wobei ich auch mittlerweile sagen muss, dass meine Oma, das ist ganz süß, die hat jetzt auch angefangen, vegan zu kochen. Oder wenn sie im Supermarkt irgendwas findet, wo einfach vegan draufsteht, auch wenn es nur irgendwelche Bohnen sind oder so, dann bringt sie mir das immer mit. Das ist eigentlich echt ganz süß von ihr. Und genau, die haben sich jetzt alle ganz gut angepasst. Und ich wohne ja auch mit meinen zwei Brüdern zusammen, die auch eigentlich fast nur vegan kochen, wenn sie selber kochen. Das heißt, wir können auch mal zusammen essen. Deswegen mittlerweile ist es eigentlich kein größeres Problem mehr.
Du und deine zwei Brüder sind ja alle Studenten. Findest du es leichter jetzt als Student eine vegane Ernährung zu haben als davor?
Ja, ich muss sagen, es fällt mir schon um einiges leichter. Allein schon deswegen, weil man halt selber einkaufen gehen muss. Also man kann wirklich genau entscheiden, was man jetzt im Kühlschrank haben will. Und mir ist es zum Beispiel aufgefallen, am Anfang, wo ich angefangen habe, vegan zu sein und immer noch den Kühlschrank voller anderer Lebensmittel hatte, da war die Versuchung dann natürlich immer größer, halt dann doch nochmal was anderes zu essen. Und ja, wenn man halt zum Beispiel das Lebensmittel einfach gar nicht hat im Kühlschrank, dann gibt es auch die Versuchung eigentlich nicht. Also man kann sagen, out of sight, out of mind. genau, deswegen, das ist eigentlich sehr positiv. Und natürlich muss man auch immer selber kochen. Also, oder meistens kocht man dann selber. Das heißt, auch da entscheidet man, was halt in die Pfanne kommt und nicht irgendwie die Mutter oder irgendwer. Deswegen, dadurch ist es auch nochmal dann einfacher als Student. Und was ich auch besonders merke, weil ich mich auch mit meinen Freunden letztens verglichen habe, was so die monatlichen Ausgaben sind, die man für Lebensmittel ausgibt. Und da war es, gut, es ist jetzt sehr speziell, aber zum Beispiel bei mir und einem Kumpel, den ich habe im Vergleich, der hat viermal mehr für Lebensmittel ausgegeben, okay, als ich im Monat. Gut, kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben, aber ich schätze, es liegt am Fleischkonsum, weil Fleisch ja mittlerweile schon, wenn man Gutes kauft, sehr teuer geworden ist. Und deswegen würde ich sagen, es ist auch eine gute studentenfreundliche Alternative, vegan zu leben.
Jetzt sind es ja oft die Studenten und die jüngere Generation, die eine Umstellung von ihrer Ernährung zu vegan oder zu vegetarisch machen. Wie siehst du den gesellschaftlichen Wandel?
Ja, wenn man so nicht darauf achtet, dann merkt man das wahrscheinlich gar nicht so stark. Aber wenn man jetzt selber als Veganer das beobachtet, dann sieht man den Wandel, finde ich, schon. Vor allem in Deutschland sehr stark. In anderen Ländern ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich merke zum Beispiel schon, dass viele von meinen Freunden Vegetarier sind oder auch mal recht offener gegenüber der veganen Ernährung sind. Zum Beispiel hast du ja auch, als wir zusammen im Urlaub waren, hast du ja eine Woche mal mit mir vegan gelebt. Und ja, allein schon, wenn man auch in den Supermarkt geht, merkt man, dass es halt immer mehr Auswahl gibt mit jedem Jahr, was eigentlich vergeht. Und ja, diese Nachfrage anscheinend steigt und dadurch auch das Angebot an den pflanzlichen Produkten steigt.
Freut es einen so ein bisschen, dass jetzt da mehr so der Fokus drauf liegt?
Also ich freue mich tatsächlich schon immer, auch wenn ich so, wenn so irgendwas in den Nachrichten kommt, zum Beispiel, dass der jährliche Fleischkonsum in Deutschland um einiges runtergegangen ist, dann ja doch.
Sehr schön.
Freut mich schon.
Jetzt hatten wir ja vor ein paar Wochen diese Diskussion in der EU über diese Namensänderung von veganen Produkten. Was hältst du davon?
Ich finde es tatsächlich eine ziemlich unnötige Diskussion, weil ich der Meinung bin, dass die Leute, die ein veganes Lebensmittel kaufen, dass die eigentlich das nicht aus Versehen kaufen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, wie das passieren kann, weil auf den meisten Lebensmitteln steht es zwei- oder dreimal groß drauf, dass es pflanzenbasiert ist, dass es vegan ist und dass es ein Ersatzprodukt ist. Oder es heißt auch ein bisschen anders. Deswegen, ich kann es mir schlecht vorstellen, dass es wirklich so häufig passiert, dass es diese Verbrauchertäuschung tatsächlich gibt. Deswegen,
ja. Besonders der Verbraucherschutz hat ja auch gesagt, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Also, dass diese Verwechslung gar nicht so oft stattfindet, wie es gesagt wird. Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen, diese Diskussion ist ja irgendwie ein bisschen unnötig, weil es ja wirklich nur um diese Begriffe wie Schnitzel oder Wurst oder irgendwas geht und oder auch Milch zum Beispiel. Milch ist ja eigentlich, da geht es ja gar nicht um wirklich die Kuh, sondern eher um dieses proteinhaltige Getränk mehr. Oder das aus halt produziert wird.
Ja, und dann gibt es das klassische Argument, dass Scheuermilch auch Scheuermilch, genau, heißen darf, obwohl es überhaupt keine Milch ist. Und da wird es nicht als Verbrauchertäuschung halt betitelt.
Ja.
Genau. Und außerdem denke ich auch, dass die Leute, die lieber ein richtiges Fleisch gekauft hätten, dass es denen auch wahrscheinlich ganz gut tun würde, wenn sie aus Versehen ein veganes Produkt kaufen würden, allein schon, weil es halt gesünder ist.
Falls diese Verordnung jetzt kommt, freust du dich schon auf die Namen, die dann am Ende rauskommen? Also
ja, ich habe schon auf Social Media viele kreative Ideen gesehen, wie sie es praktisch umbenennen können. Also es könnte schon auch teilweise ganz unterhaltsam werden.
Jetzt als Veganer, wie fühlst du dich da in der Gesellschaft? Gibt es irgendwelche Vorurteile?
Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Vorurteile gegenüber Veganern. Zum einen, dass sie halt radikal sind oder dass sie immer anderen Leuten ihre Meinung aufzwingen wollen oder dass zum Beispiel, das auch häufig natürlich ein Witz ist, was auch in vielen Fällen stimmt, aber auch nicht in allen, dass so das Erste, was man als Veganer immer zu allen Leuten sagt, dass man eben vegan ist. Mhm. Und das sind so die typischen Vorurteile, mit denen man dann eben zu kämpfen hat. Was ich aber versuche, nicht, dass ich diese Stereotypen treffe. Und was bei mir tatsächlich eher noch ein großes Problem ist, mit dem ich zu kämpfen habe, ist diese Beurteilung durch außenstehende Personen, dass dann, wenn man jetzt zum Beispiel als Grund nennt, man ist vegan, um halt auf die Umwelt zu achten, dann kommt halt häufig, ja, aber du fliegst doch trotzdem manchmal in den Urlaub oder du machst doch das und das und das alles nicht perfekt und so. Und das finde ich dann tatsächlich hart, dass man sich dann dafür rechtfertigen muss, dass man eigentlich eine Sache gut macht, aber dafür andere Sachen schlecht, meistens von Leuten, die nicht mal ansatzweise irgendwie darauf versuchen zu achten, was sie essen oder wie sie es machen. Und das finde ich dann einfach ziemlich paradox. Und da muss man sich häufig dafür halt rechtfertigen. Und da habe ich mittlerweile gar nicht mehr so große Lust drauf, das dann immer an die große Glocke zu hängen, dass man eben vegan ist und so.
Kann ich verstehen. Also wenn man versucht, einen Punkt irgendwie besser zu machen und dann jemand anders hatet, weil man den einen Punkt versucht, aber einen anderen nicht umstellt, von einer Person, die jetzt gar nichts umstellt, ist natürlich irgendwie ein bisschen dreist.
Ja, genau.
glaubst du, es gibt so Bereiche oder Personen in der Gesellschaft, die sich einfach unglaublich schwer tun, auch mit dem Umstieg, also die dann genau diese Personengruppe wären?
Ja, da gibt es bestimmt einige. Ja, vor allem natürlich die ältere Generation, die einfach ihr Leben lang so gegessen hat und ist natürlich dann einfach aus Gewohnheit, ist halt dann schwierig, sich umzustellen. Und man ist dann auch, also die sind häufig nicht so offen gegenüber halt Neuem, weil der Mensch ist auch einfach ein Gewohnheitstier, muss man auch sagen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Schritt, dann Sachen aus der Ernährung zu streichen oder zu reduzieren, halt schon schwierig für einige. Mhm.
Und wenn du jetzt Bereiche bezogen, wenn du jetzt ins Restaurant gehst, wie ist es da so? Oder in der Mensa?
Ja, in der Mensa, also zumindest bei uns, gibt es eigentlich immer vegane Alternativen mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Mensa?
Ja, wir hatten mal einen veganen Mittwoch. Der wurde aber nach harten Protesten wieder abgeschafft. Oh, das war ein bisschen hart, aber ich glaube, es gibt mindestens immer ein veganes Gericht aktuell. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Okay.
Ist ja zum schon Beispiel mal. In der Uni Augsburg ist besser, aber hier. Aber da gab es auch den veganen Mittwoch und der wurde auch wieder abgeschafft.
Oh je.
Also haben wir hier noch relativ Leute, die irgendwie nicht verzichten können auf auf nicht vegane Ernährung.
Ja, aber ich sag mal, es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass es zumindest Auswahl gibt für die Leute, die vegan leben wollen. Und ja, ich glaube.
Restaurant jetzt bei dir?
Restaurants habe ich mittlerweile eigentlich auch keine Schwierigkeiten mehr. Also es sind schon. Die meisten Restaurants haben mittlerweile schon was, beziehungsweise ich suche auch häufig die Restaurants, dann schaue ich mir halt vorher mal die Speisekarte an, auch im Urlaub oder so, ob es da halt irgendwas gibt, was ich finden kann. Es ist, ja, im Urlaub ist es häufig schwieriger als jetzt hier zum Beispiel. Ja,
hatten wir auch schon mal
zusammen. Ja, stimmt.
Das ist nicht so einfach.
Ja, das stimmt.
Das sind auch im Ausland, also die Menschen, die dann auf dich treffen, sind dann immer etwas verblüfft.
Ja.
Von deiner Ernährung.
Die Reaktionen sind auf jeden Fall
göttlich. Die Reaktionen sind göttlich.
Ja, stimmt. Genau, also in der Richtung kann da auf jeden Fall noch viel gemacht werden, würde ich sagen.
Jetzt als abschließende Frage, was würdest du anderen Studenten raten, die über einen Umstieg nachdenken?
Ja, vor allem, dass man es vielleicht nicht ganz so plötzlich macht wie ich, sondern dass man halt langsam versucht, die Ernährung umzustellen, also halt dann damit anfängt, halt weniger Fleisch zu essen und es halt schrittweise zu reduzieren oder ja immer mal wieder verschiedene Ersatzprodukte auszuprobieren und einfach halt zu schauen, was einem selber halt schmeckt oder womit man halt klarkommen könnte, das zu ersetzen. Und genau, ja, auch es hilft auch immer, halt neue Rezepte auszuprobieren und so, dass man daran halt auch irgendwie ein bisschen vielleicht Spaß entwickelt, wie man sich gesünder ernährt. Und genau, ja, jeder sollte halt auf jeden Fall einfach da anfangen, wo er es halt schafft anzufangen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich schaffe es jetzt einfach nicht auf Käse zu verzichten, weil der mir so gut schmeckt, dann verzichtet man halt nicht auf Käse erstmal und versucht halt auf andere Sachen zu verzichten. Also ich meine, man muss es ja auch nicht immer direkt alles perfekt machen. Und ich würde mal sagen, je mehr man halt schafft umzustellen, desto besser. Aber ja, man muss es halt irgendwie in seinem eigenen Tempo machen und genau.
Ja, ich würde auch sagen, dass so eine Gemeinschaft, dass man einfach zusammen auch kocht, weil meistens ist es dann auch irgendwie leichter, wenn man sich dann auch mit anderen Veganern oder Vegetariern ein bisschen austauscht und da einfach zusammen diesen Umstieg macht. Das macht dann gleich viel mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Isa, dass du deine Erfahrungen, Tipps und Einblicke mit uns geteilt hast. Wir hoffen, unsere Hörer konnten spannende Perspektiven über Veganismus gewinnen.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich einige Hörer für das Thema Veganismus etwas begeistern konnte.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Hochschulkiste und bleibt dran für weitere spannende Themen rund um Ernährung, Lifestyle, Nachhaltigkeit. Probiert die Tipps aus, diskutiert im Freundeskreis und vielleicht inspiriert ihr jemanden, neue Wege in seiner Ernährung zu gehen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.